Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Es ist der 1. Juli 2022 und die Kalenderfetischisten unter euch, die jetzt schon nickend wissen, was heute ist, die werden sich freuen, denn heute ist klar die erste Halbzeit 2022 rum. Obwohl, das habe ich schon gestern gesagt, ne? Habe ich mich etwa getäuscht? Bin ich ein Kalenderfetischist, der den Kalender gar nicht verstanden hat? Kann das sein? Also für mich ist heute der 1. Juli, das heißt der Beginn eines neuen Halbjahres, also eines neuen, wie soll man sagen, also irgendwas ganz Neues beginnt heute. Was genau, weiß ich nicht, aber es geht ja heute in dieser komischen Mediendiktatur auch nicht mehr drum, dass etwas Bestimmtes Neues beginnt, sondern nur, dass man sagen kann, dass heute was Neues beginnt. Also heute beginnt das zweite Halbjahr, heute beginnt der Sommer, der ist ja schon ewig da, also heute beginnt einfach ein Grund, guter Laune zu sein. Das sage ich als jemand, der sich hiermit bewirbt für einen Podcast bei 104.6 RTL. Und mehr merkt ihr, wie ich RTL sage, RTL. Da sieht man schon, ich bin qualifiziert dafür. Nein, es ist so, die deutschen Kalender sind immer darauf geeicht, dass an einem Stichtag, wie dem 1. Juli 2022, sich auch wahnsinnig viel ändert. Klar, ich meine, der 1. Juli als Datum ist ja nur erfunden worden, damit sich in Deutschland zum Stichtag 1. Juli ganz viel ändern kann. Sonst hätte man diesen Tag im Grunde aus dem Kalender streichen können, wie die Reihe 13 aus den Flugzeugreihen. Ja, aber weil man sagt, hey, es muss sich auch mal irgendwie spontan wieder was ändern, gibt's auch so ein Datum wie den 1. Juli. Und was sich heute alles ändert, dazu später mehr in der Tagesvorschau. Wow, dieser Podcast beginnt schon mit einem Teaser. Das tut mir leid, aber hier zum Inhalt, meine Damen und Herren. In Madrid ist der NATO-Gipfel zu Ende gegangen und unser Oberschlaumeier aus dem Weißen Haus, Joe Biden, ließ die Weltgemeinschaft nochmal wissen, dass er schon vor dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Wladimir Putin wie ein Nostradamus vorhergesagt hat, was die Konsequenzen eines solchen Angriffs sein würden. Wir hören den Hellseher schlechthin.
Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO would not only get stronger, but would get more united. And he would see democracies in the world stand up and oppose his aggression and defend the rules-based order. And that's exactly what we're seeing today. This summit was about strengthening our alliance, meeting the challenges of our world as it is today, and the threats we're going to face in the future.
Gut, also falls ihr jetzt nicht so gut Englisch könnt, ich übersetze es nochmal. Was er im Grunde sagte, war, so ein Angriff wie der auf die Ukraine würde die westliche Welt zusammenrücken und stärker werden lassen. Und das sei letztlich genau das, was man jetzt bei diesem NATO-Gipfel habe beobachten können. Also das, was Biden vorhergesagt hat, tritt nun in genau dem Sinne ein, wie er es vorhergesagt hat. Wow. Also Putin, dem Bösen, haben wir jetzt das Gute, nämlich die neue Einigkeit der NATO, zu verdanken. Wenn ihr diesem philosophischen Gedanken schon um diese Uhrzeit folgen könnt, bin ich euch sehr, sehr dankbar. Und dann sagte Joe Biden noch was, was hier in Old Europe immer eher negative Assoziationen hervorruft, nämlich immer dann, wenn Kriegerisches und Heiliges vermischt werden. Das mögen wir hier nicht so, denn wir sind ja die Wiege der Aufklärung. Ja, da muss man immer lachen, wenn man das sagt. Aber trotzdem, ja, Heiliges und Kriegerisches vermischen, das mögen wir nicht. Und es bedeutet ja auch wirklich meistens nichts Gutes.
We've reaffirmed that our Article 5 commitment is sacred. And an attack on one is an attack on all. And we will defend every inch of NATO territory. Every inch of NATO territory.
Also wir wissen jetzt, Artikel 5 der NATO-Staaten, der besagt, dass ein Angriff auf ein einzelnes Mitglied als Angriff auf die gesamte Gemeinschaft gewertet wird, ist heilig. Amen. Jawohl, das ist im Grunde genommen so eine Art Immanuel Kant. Kategorischer Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Willens stets als allgemeines Gesetz gelten könnte. Also übersetzt so viel wie, was du nicht willst, dat man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Wie der katholische Rheinländer es zu formulieren vermag. Und so ähnlich ist es mit der NATO. Also, ne, wer einen angreift, greift alle an. Das sittliche Gesetz bei Kant ist ja auch eines, das immer für die gesamte Menschheit, ja fürs gesamte Universum gilt. Ne, deswegen hier auch. Ne, hier hat man von Kant gelernt. Ein Land angegriffen, alle angegriffen. Und da hat man es auch im Klingelbeutel zur Feier des Tages gleich noch ein kleines bisschen klingeln lassen, damit das Ganze auch Sinn macht. Bis 2030 will die NATO 20 Milliarden Euro mehr ausgeben. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz ging derweil in Madrid erst auf Kuschelkurs Richtung Norden.
Es ist etwas Besonderes, dass hier die Beitritte von Schweden und Finnland anstehen. Etwas, das uns sehr, sehr wichtig ist. Beide Länder passen sehr gut zu unserem Bündnis.
Ja, und der Bundeskanzler stellte in Aussicht, dass Deutschland sich bei dieser Gelegenheit mal von einer ganz ungewohnten Seite zeigen wird. Und der ganze Vorgang?
Ich freue mich sehr, dass es in unglaublich kurzer Zeit gelungen ist, beide Länder in die Atlantische Allianz einzuladen. Deutschland wird die Ratifizierung des Beitritts noch in dieser Woche beginnen und sehr schnell abschließen. Und wir stehen bereit, beiden Staaten schon jetzt Beistand zuzusichern, solange der Prozess der Aufnahme noch nicht formal ganz abgeschlossen ist.
Haha, habt ihr die Korrektur gehört? Habt ihr sie gehört? Jawohl, da ist nämlich ein Unterschied, ne? Beistand leisten ist was anderes als Beistand zusichern. Na, liebe Klugscheißer, wo besteht da der Unterschied? Euer Oberklugscheißer im Podcast weiß es und erklärt es euch gerne. Denn was ist der Podcast eines Satirikers anders als, richtig, Unterricht beim Oberstudienrat, noch bevor die Kinder in der Schule sind am frühen Morgen? Achtung, Beistand leisten ist was ganz Konkretes. Ich leiste Beistand, indem ich jemandem jetzt helfe. Zusichern ist erstmal nur ein Versprechen. Also man sagt, oh, du könntest sein, dass ich, also wenn es mir passt, also wenn es irgendwie so in den Terminkalender passt, dann könnte es schon sein, dass ich dir auch Beistand leiste. Aber erstmal will ich ihn nur zusichern, weil wenn ich was anderes vorhabe, dann bin ich leider nicht da, um Beistand zu leisten. Also bitte dann nicht böse sein. Und das passt natürlich auch zu Olaf Scholz, dieser Versprecher. Denn mit konkreten Dingen hat er es jetzt nicht so. Eigentlich hat es damit gar nicht. Afghanistan, das ist das Land, das schon jetzt zum zweiten Mal durch die radikal-islamischen Taliban zurück in die Steinzeit geführt wird. Die normale afghanische Familie hat zwar nichts zu essen, aber in Kabul sind gestern rund 3500 Taliban-Vertreter zu einer großen Versammlung einer Loya Jirga zusammengekommen. Diese Versammlungen sind eine alte Stammestradition, die die Taliban jetzt für ihre Zwecke nutzen wollen. Peter Hornung, worum geht es da genau?
Ja, bei dieser Loya Jirga, da sollen nun Meinungen eingeholt werden über die Leistungen des Islamischen Emirats, also des Taliban-Staats. So hieß es zumindest im Vorfeld der Veranstaltung aus der Führung in Kabul. Da dürfen offenbar 3500 Teilnehmer, eben Religionsgelehrte, Stammesälteste, auch offen Kritik äußern. Das ist auch tatsächlich Tradition so. Es gibt einen Redner, der wird zitiert, man habe zwar im Kampf gesiegt, aber die Taliban hätten es bislang nicht geschafft, einen stabilen Staat zu etablieren. Und es ging auch um das kontroverse Thema Mädchen- und Frauenrechte. Ein Provinzvertreter, der forderte, dass Mädchen auch ab der 6. Klasse wieder zur Schule gehen dürfen, was sie in vielen Gegenden Afghanistans noch nicht dürfen. Allerdings, es wird über Frauenrechte gesprochen, in völliger Abwesenheit von Frauen. Ihre Teilnahme, das hat der stellvertretende Ministerpräsident im staatlichen Fernsehen gerade gesagt, die sei nicht notwendig. Sie würden von männlichen Angehörigen vertreten.
Also nach meinem Eindruck hat da bis jetzt ja nicht so wirklich irgendwas von dem geklappt, was die Taliban so vorhatte. Vielleicht wären Frauen ja gar keine schlechte Idee in entscheidenden Positionen. Aber hey, ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich will mich jetzt hier auch nicht irgendwie in so eine kolonialistische Haltung reinmanövrieren, die ich mir anschließend vorwerfen lassen muss. Also bitte, nicht, dass jetzt die Taliban denken, oh, da kommt der Schröder, der schlägt uns Frauen vor, der will uns hier im Schlag. Nein, Gottes Willen. Also wirklich, also Kolonialismus mit Frauen herbeiführen zu wollen, also das liegt mir persönlich absolut fern. Und Kolonialismus wäre ja fast schon ein Fortschritt in einem Land, in dem die Taliban regieren, ne? Eine afghanische Rebellengruppe sieht das offensichtlich ein bisschen anders, denn die haben die Versammlung, in der die Frauen als ganz gute Idee vorgestellt wurden, einfach mal eben attackiert. So macht man das eben. Einen Monat haben wir jetzt das von mir von Anfang an gefeierte 9-Euro-Ticket. Millionenfach hat sich diese Bahncard 100 des verdammt kleinen Mannes verkauft. Mit den bekannten Folgen, überfüllte Züge, Punks auf Sylt etc. pp. Aber es gibt auch positive Effekte, wie unsere Kollegin Julia Meyer vom NDR weiß. Die Frage ist nur, welche genau?
Ja, tatsächlich war im Juni auf den Straßen weniger los. Das zeigen neue Verkehrsdaten. In fast allen Städten, die da untersucht wurden, gab es weniger Stau, vor allem in Hamburg und in Wiesbaden. Und die Fachleute gehen auch davon aus, dass das am 9-Euro-Ticket liegt.
Was? In Wiesbaden ist weniger Verkehr? Ganz ehrlich, wisst ihr, was Wiesbaden ist? Das ist so eine Art Altersresidenz Deutschlands als Stadt. Ja, das ist Baden-Baden in groß. Und wenn da weniger Verkehr ist einen Monat lang, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass das Problem der vielen Autofahrer schlicht die Biologie erledigt hat. Schon mal drüber nachgedacht? Huh? Also das Ganze mit dem 9-Euro-Ticket könnte jetzt also auch im Juli und August noch für Entlastung sorgen und für noch mehr Menschen, die einfach sterben, weil sie nicht mehr im Auto sitzen und merken, dass ohne das Auto ihr Leben keinen Sinn mehr macht. Das wäre natürlich auch für die Demografie von Vorteil. Oh, ich merke, jetzt driften wir ab ins... Nichts liegt mir ferner, als hier auch nur in die Nähe eines Zynismus zu geraten in diesem sympathischen Morgen-News-Podcast. Also, fragen wir weiter. Gibt es denn schon Überlegungen, diese ÖPNV-Werbeveranstaltung über Juli, August hinaus weiterzuführen?
Ja, da gibt's natürlich schon eine Menge Forderungen nach einem preiswerten Angebot für den öffentlichen Nahverkehr, wenn das 9-Euro-Ticket ausläuft. Eine Idee ist zum Beispiel ein 365-Euro-Jahresticket, also 1 Euro pro Tag. Aus der Ampelkoalition heißt es von den Grünen, dass die Bundesregierung auf jeden Fall dafür sorgen will, dass mehr Menschen dauerhaft mit Bus und Bahn fahren und das Auto stehen lassen und es da auch ein gutes Angebot geben soll. Aber so günstig wie jetzt wird es vermutlich nicht weitergehen.
Oh, schlechte Nachrichten für alle Punks. In Zukunft heißt es dann doch wieder abfeiern am Baggersee. Viel Spaß dabei.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute beginnt die zweite Jahreshälfte 2022 und da ändert sich auch einiges. Ich habe es am Anfang schon großspurig angekündigt und hier kommen die Details. Mehr als 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner kriegen ab heute mehr Rente und zwar mehr als 5% mehr. Hä? What? Die Rentner? Was ist mit mir? Was ist mit uns, mit dem hart arbeitenden Volk? Ich will auch 5% mehr für diesen Podcast ab heute, jeden Monat. Ich glaube, ich muss mal bei Robert Skopin anrufen und mal eben nachverhandeln. Ja? Naja, vielleicht ist es in etwa so viel, wie die Rentner jetzt mehr kriegen. Der Mindestlohn steigt von 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Ab 1. Oktober wird er dann 12 Euro pro Stunde betragen. Und wem haben wir das zu verdanken? Wer hat uns da verraten? Sozialdemokraten, sagen die ganzen Arbeitgeberverbände, die das Geld dann an die Mindestlöhner bezahlen müssen. Eine Einmalzahlung von 200 Euro für Empfänger von Sozialhilfe, Grundsicherung oder Arbeitslosengeld 2 wird ebenfalls ab heute ausgeschüttet. Es gibt aber auch Dinge, die teurer werden. Wer hätte das gedacht? Mitten in einer Inflation? Da können die Mehreinnahmen gleich gut angelegt werden. Nikotinhaltige Liquids für E-Zigaretten unterliegen ab sofort auch der Tabaksteuer in Höhe von 0,02 Euro pro Milligramm Nikotin. Enttäuschend, aber ist doch absichtlich, also Liquids, aber na gut, was verstehe ich schon als alter Nichtraucher von diesem Thema. Tschechien übernimmt heute von Frankreich die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Es ist das zweite Mal, dass die Regierung in Prag auf dem Chefsessel Platz nehmen darf. Tschechien und die Europäische Union, das war immer mehr Vernunft eher als Liebesheirat. Entsprechend sind die Erwartungen der Tschechen durchwachsen, auch weil die Zeiten gerade schwierig sind.
Die russische Invasion in der Ukraine hat viele unserer Gewissheiten erschüttert, sagt Ministerpräsident Peter Fiala. Sie hat die Schwächen in der Sicherheitsarchitektur Europas offengelegt. Wir müssen sie selbst aktiv und nicht nur als Beobachter, die sich auf andere verlassen, neu entwerfen und aufbauen.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 25. Ab heute müsst ihr so gut wie immer 25 Cent Pfand zahlen, wenn ihr euch ein Getränk in einer Plastik-Einwegflasche oder in einer Dose kauft. Für viele Getränke gilt das schon länger, unter anderem für Saft gab es aber eine Ausnahme. Bisher galt noch eine Übergangsregelung, sodass zum Beispiel Supermärkte noch Dosen auch ohne Pfand verkaufen durften. Und damit ist jetzt ab sofort Schluss.
Wach und wichtig. Das Interview.
Heute vor 25 Jahren, in der Nacht auf den 1. Juli 1997, wurde in Hongkong die britische Flagge eingeholt. Damit endete Großbritanniens Kolonialherrschaft über die Wirtschaftsmetropole an der chinesischen Ostküste. Chris Patten, der letzte britische Gouverneur der Stadt, versprach damals, von nun an werde Hongkong von den Menschen in Hongkong regiert werden. Die Realität sieht 25 Jahre später anders aus. Das Parlament wurde entmachtet, Presse- und Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt. Mit eiserner Hand unterdrückt Peking jegliche Demokratiebestrebungen. Über den duftenden Hafen, das ist die wörtliche Übersetzung von Hongkong, spreche ich jetzt mit Dr. Tim Rühlich von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Morgen, Herr Rühlich.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Wie wichtig ist denn Hongkong für China?
Hongkong hatte immer eine ganz zentrale Bedeutung für China. Zum einen als Wirtschaftsstandort. Hongkong hat ja ein ganz anderes Wirtschaftsmodell als China, noch immer. Und zum anderen aber auch symbolisch. Denn für viele Chinesen ist das immer noch unüberwindbar. Und Hongkong war neben Taiwan und Macau sozusagen ein letztes Zeichen eigentlich für diese Phase der Schwäche. Und dass das zurückgekommen ist nach China, ist von überragender Bedeutung aus symbolischer Sicht für die chinesische Nation.
Gehen wir nochmal ein bisschen zurück in die Geschichte. 1843 erklärte London Hongkong zur britischen Kronkolonie. Trotzdem behauptet Peking, Hongkong sei nie eine Kolonie gewesen. Warum?
Weil es einen international auch anerkanntes Gesetz gibt, das sagt, ungleiche Verträge, also Verträge, die in Situationen geschlossen wurden, in denen einer der beiden Vertragspartner im Grunde genommen so schwach war, dass ihm alles aufdiktiert werden konnte, dass dir das eigentlich unrechtens sei. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob China damals in einer solch schwachen Situation war, aber das ist die Begründung aus Peking.
Ist Hongkong denn auch ein Gradmesser für den Rest der Welt, inwieweit China bereit ist, internationales Recht auch zu respektieren?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Die Auswirkungen dessen, was wir jetzt sehen, ist doch unmittelbar auch auf das, was wir von China erwarten müssen. Das fängt damit an, dass dieses von Ihnen angesprochene nationale Sicherheitsgesetz nicht nur Anwendung in Hongkong findet, sondern jeder, der gegen das nationale Sicherheitsgesetz verstößt, auch hier in Europa, auch hier in Deutschland, kann sich prinzipiell strafbar machen nach Hongkonger Recht. Jetzt ist da nicht sofort ein unmittelbarer Zugriff darauf. Aber das nationale Sicherheitsgesetz verstößt eindeutig gegen den Vertrag, den die Briten gemeinsam mal geschlossen haben mit den Chinesen. Danach war eigentlich weitgehende Freiheitsrechte für Hongkong garantiert worden. Und das ist einfach nicht eingehalten worden. Warum wir jetzt den Chinesen glauben sollen, dass sie andere Rechte einhalten sollten, andere Verpflichtungen, die sie international eingehen, das erschließt sich einem nicht, denn das ist ein sehr klarer Bruch eigentlich des Völkerrechts.
Was können wir denn in Europa aus dem Verhalten der chinesischen Staatsführung in Sachen Hongkong lernen?
Ich glaube, wir müssen lernen, dass China sehr viel rücksichtsloser geworden ist. China schätzt seine eigene Stärke als überragend ein und insofern sind sie selbstbewusster geworden. Wir sehen bereits jetzt Einmischungsversuche auch in Meinungsfreiheit hier in Europa. Das geht von kleinen Beispielen, die aber sehr bedrückend sind, zum Beispiel, dass Druck auf Doktormütter und Doktorväter gemacht wird. Doch wenn sich ihre Doktoranden auf Twitter kritisch über China äußern, doch die Doktorarbeit nicht weiter zu betreuen, über Versuche von Einschüchterung von Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bis hin auch zu einem Versuch, eine Ausstellung in Frankreich über die Mongolenherrschaft zu zensieren. Also wir haben auch in Europa schon diese Tendenzen. Und wenn man nach Hongkong schaut, ist das sicherlich eine besonders extreme Form, weil China hier besonders großen Einfluss hat. Aber was man an Hongkong sehen kann, sehr gut ist, wenn China die Macht hat, dann will es freie Gesellschaften zerstören. Und das sollte uns wirklich beunruhigen, denn auch wir sind relativ stark von China abhängig und deswegen müssen wir uns vorbereiten, Abhängigkeiten reduzieren und unsere eigene Demokratie stärken und schützen.
Nun scheint China auf der anderen Seite ja trotzdem bereit zu sein, Hongkong weiter einen Sonderstatus zuzugestehen. Warum eigentlich? Das passt doch eigentlich gar nicht ins Konzept, oder?
Ja, China profitiert schon weiterhin von der wirtschaftlichen Eigenheit Hongkongs. Man muss sehen, China selbst hat doch einen sehr stark kontrollierten Staatskapitalismus. Man nennt das Selbstsozialismus chinesischer Prägung. Ich würde sagen, ein chinesischer Staatskapitalismus. Aber in Hongkong haben wir einen nach wie vor weitgehend funktionierenden Rechtsstaat. Weitgehend deshalb, weil es Teile gibt, die sozusagen unpolitisch sind oder weitgehend unpolitisch sind im Recht. Die sind unberührt vom nationalen Sicherheitsgesetz. Und wir haben ein durchweg liberales kapitalistisches Wirtschaftssystem. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel internationale Finanzgeber, wenn die in China investieren wollen, nutzen sie häufig die Route über Hongkong. Das heißt, sie investieren eigentlich in Hongkong und über den Umweg Hongkong dann im Festland in China. Das heißt, China bekommt sehr viele Investitionen aus Hongkong, die Investoren wiederum bekommen Rechtssicherheit und investieren formal in ein System, das ihnen relativ vertraut ist. Das nationale Sicherheitsgesetz höhlt sicherlich das Vertrauen der Investoren in dieses Modell aus, aber nach wie vor ist es in chinesischem Interesse, zumindest zu versuchen, möglichst viel davon zu erhalten und wirtschaftlich zu profitieren.
Peking hält die Formel ein Land, zwei Systeme in Bezug auf Hongkong für ein Erfolgsmodell. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist eine sehr exklusive Meinung von Peking. Ich denke, das Prinzip ein Land, zwei Systeme ist vollständig gescheitert. Deng Xiaoping, der frühere mächtige Mann in China, der das entwickelt hat als Prinzip einmal, hatte das eigentlich mal mit Blick auf Taiwan entwickelt und dachte, wenn man das jetzt in Hongkong ausprobieren würde, wäre das eine Blaupause, wie eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan funktionieren könnte. Heute können wir feststellen, dass die Taiwanesen in einem Ausmaß von diesem ein Land, zwei Systeme nicht überzeugt sind, dass man sagen muss, das ist keine Blaupause für irgendetwas. Denn ein Land, zwei Systeme hat in der Tat eine Weile funktioniert, das ist klar. Das hieß einfach, eine gewisse Freiheit in Hongkong zu haben. Aber das ist alles Geschichte, hat sich alles als Lug und Trug erwiesen. Was, wenn Sie mir das noch erlauben, ein interessanter Aspekt ist, als dieses Prinzip in den 80er Jahren entwickelt wurde, hat die damalige britische Premierministerin Deng Xiaoping gefragt, was passiert denn nach den 50 Jahren, in denen ein Land, zwei Systeme gelten soll? Und da sagte Deng Xiaoping damals zu ihr, wenn China mehr als 50 Jahre braucht, um sich an Hongkong anzupassen, dann verlängern wir das einfach. Schauen Sie, wo wir heute sind. Es hat keine 25 Jahre gedauert und Festlandchina hat Hongkong komplett dem Erdboden gleichgemacht, in der Form, wie das einmal gewesen ist. Heute entwickelt sich Hongkong zu einer ganz normalen chinesischen Stadt. Da ist wirklich nichts übrig geblieben von ein Land, zwei Systeme.
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping wird zum Jubiläum auch anreisen in Hongkong. Er wird auch an der Amtseinführung des ehemaligen Sicherheitschefs und designierten Chief Executive John Lee teilnehmen. Was setzt Xi Jinping damit für ein Zeichen?
Er will zeigen, dass er als chinesischer Präsident wirklich die vollkommene Kontrolle über diese Stadt übernommen hat. Wenn Sie schauen, vor der Pandemie, vor Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes, wann immer chinesische Präsidenten oder Premierminister in dieser Stadt auftauchten, es gab Massenproteste. Und das war der chinesischen Führung in Peking immer ein Dorn im Auge, weil es immer ein sichtbares Symbol für die Welt war. Die Bevölkerung dieser Stadt ist unzufrieden mit ihrer Regierung. Das wird es dieses Mal nicht geben. Das nationale Sicherheitsgesetz sieht so drakonische Strafen vor, dass wir vielleicht kleinere Protestäußerungen hier und da in der Stadt sehen werden von sehr mutigen Menschen. Aber Massenproteste, ich würde mich freuen, wenn sie stattfinden würden, aber ich kann sie mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen.
Staatspräsident Xi Jinping setzt offenbar außerdem weniger auf offene Konfrontationen, sondern vielmehr auf Zeit. Würden Sie sagen, das ist ein Mann, der so eine Art Langstreckenläufer der Unterdrückung darstellt?
Das weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Frage. Ich denke, Präsident Xi Jinping und die aktuelle Führung der Kommunistischen Partei hat in der Tat eine wachsende Überzeugung, dass das eigene System überlegen ist. Überlegen ist der Demokratie, überlegen ist den offenen Gesellschaften und auch der freien Marktwirtschaft. Zugleich, wenn man sich ein bisschen mit China beschäftigt, merkt man auch, dass weiterhin eine gewisse Nervosität da ist. Also die Tatsache, dass Xi Jinping die Werte und die Prinzipien des Westens so radikal bekämpft, dass er versucht, das Land zu isolieren, dass er versucht, die westlichen Einflüsse zurückzudrängen mit allen Mitteln, und das seit 10 Jahren, spricht doch auch dafür, dass er diesen Werten und diesen Vorstellungen eine ziemliche Kraft bei ihm ist, dass er auch eine ziemliche Angst davor hat. Und insofern, glaube ich, haben wir es eher mit einer verblüffenden Gleichzeitigkeit zu tun, von einerseits wachsender Zuversicht, dass die eigenen Prinzipien und der eigene Autoritarismus gut funktioniert, und auf der anderen Seite doch ein Fortbestehen eines Unwohlseins mit westlichen Einflüssen, mit westlichen Werten. Insofern denke ich, so sicher, wie er tut, ist er sich seiner Sache dann doch wieder nicht.
Dr. Tim Rühlich von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zu 25 Jahre Hongkong, denn heute vor 25 Jahren endete die britische Kolonialherrschaft. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank.
Liebe Leute, schweren Herzens verabschiede ich mich in ein schwülheißes Wochenende, an dem es aber auch hier in Berlin mindestens Regen geben soll. Was ist das denn, Regen? Ich kann das gar nicht mehr buchstabieren. Wieso haben wir wieder Regen? Das haben wir uns so abgewöhnt. Das gibt's doch gar nicht mehr. Ist doch Klimawandel. Ist doch die ganze Zeit heiß. Ist doch so wahnsinnig. Ist doch so heiß. Wieso gibt's da Regen? Verdammt nochmal. Muss ich mir irgendwo unterstellen? Wieder mal unter irgendeiner Dachrinne. Ah, Mann. Kann nicht einfach nur immer die Sonne scheinen. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich bin Klimawandel- und Sommerbefürworter. Insofern bitte nehmt mich nicht allzu ernst. Oder nehmt mich gerade ernst, weil ich vielleicht die Mehrheit darstelle. Ne? Es sei denn, ich schaffe es noch irgendwie, komische Schenkungen an die Mitglieder meiner Sekte zu verteilen, dann werde ich vielleicht irgendwann festgenommen. Liebe Grüße, Michael Ballweg von Querdenken. So kann's laufen. So, das war's für heute. Schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Lady Diana, Princess of Wales. Nichts macht mich glücklicher als der Versuch, den schwächsten Menschen in der Gesellschaft zu helfen. Es ist ein Ziel und ein wesentlicher Teil meines Lebens, eine Art Bestimmung.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.